versuchen Sie heute in jene geheimnisvolle Wirklichkeit tiefe einzubringen, der wir den Namen Glaube gegeben haben. Wir haben gesehen, nach der Menschwerdung Christi ist der ehrliche Nachvollzug unserer menschlichen Existenz immer schon eine Beziehung zu Gott, ein Glaube. Wir haben, ich war gestern, drei Thesen aufgestellt. Zunächst einmal, erstens, Nächstenliebe ist die zentrale Tat der Existenz. Dann zweitens, sie ist das Medium der Gotterfahrung. Und drittens, aus diesen zwei Hypothesen folgt, es gibt anonyme Christen, die rein durch ihre ehrlich gelebte menschliche Existenz schon in Beziehung zu Gott sind. In ihrer Erkenntnis etwa greifen sie immer schon auf ein Absolutes voraus. Ihr Wollen ist aufgebrochen auf eine ewige Vollendung. Ihre Liebe beinhaltet absolut mehr als das, was von dieser Liebe irdisch zu verwirklichen ist. Ein solcher Mensch ist dann großmütig, aufrichtig, wahrhaftig. Er bringt dem Leben Achtung und Ehrfurcht entgegen. Er lebt in der Freude oder wenigstens versucht es zu tun, hat eine besondere Fähigkeit zur Freundschaft und ist demütig. Dieser Mensch lebt schon in Gott. Er ist ein anonymer Christ. Es genügt zum Heil, wie gesagt, ein anonymer Christ zu sein. Aber es genügt noch nicht zum Zeugnis. Unsere Frage ist heute, wie bringen wir einen solchen Menschen zur Erkenntnis, dass er bereits ein Christ ist? Was ist das eigentliche Geheimnis des Christseins? Es ist Christus selbst, glaube ich. Es ist das Geheimnis der Menschwerdung des absoluten Gottes. Das heißt, damit der Mensch, er selbst, wirklich Mensch sein kann. Und dann zweitens, um unseres Heiles Willen, damit er uns von Schuld erlöse, von der Schuld, Entschuldigung, erlöse. Dies ist die zweite heilsgeschichtliche Grundfunktion Christi. Unter diesen zwei Funktionen Christi gibt es eine Rangordnung. Und in unserem Credo kommt das unverkürzt zum Ausdruck. Unser Herr ist grundsätzlich deshalb Mensch geworden, damit er unsere menschliche Existenz und somit die Welt zur Vollendung bringe. Unabhängig davon also, dass die Sünde in die Welt eingetreten ist, hätte er die Tat der Menschwerdung vollzogen. Da sich aber nun die Menschheit mit Schuld sich belastet hat, das heißt, sich in eine Ferne von Gott hineinbegeben hat, musste Christus uns zuerst mit Gott aussöhnen. Unser Erlöser werden. Diese zweite nachträgliche heilsgeschichtliche Funktion Christi hebt aber die Äste nicht auf. Unser Herr bleibt derjenige, der unser Wesen zur Entfaltung bringt. Diese Vollendung, diese Entfaltung vollzieht sich aber von nun an auf dem Kreuz. Wir möchten hier heute grundsätzlich die erste Grundfunktion Christi bedenken. Die Vollendung der Welt und die Vollendung unserer Existenz. Christus hebt uns und somit das All, das sich ja in uns verdichtet, in die Sphäre der Vollendung hinein. Er ist der erhebende Gott, der Deus Elevans. Man muss in dieser Betrachtung eine große Vorsicht auferlegen, denn wir sprechen hier über das letzte alles Aussagbare, nämlich Gott ist Mensch geworden. Dieser Satz stellt, wenn man tief und ehrlich nachdenkt und nicht nur etwas dahin spricht, für unser Denken eine absolute Grenze dar. Vor diesem Geheimnis, von diesem zentralen Geheimnis unseres Seins, versagt jegliches Sprechen, jegliche Anstrengung. Versucht man in diese oft gehörte, vielleicht oft zerredete Aussage einzudringen, bemerkt man, wie zerbrechlich unser Denken ist. Man muss sehr vorsichtig sein, wenn man solche ungeheure Sätze ausspricht. So vorsichtig wie Gott selber war, der die Menschwerdung lange vorbereitet, sie sozusagen aus der gesamten Erfahrung der Menschheit still emporsteigen ließ. Was wäre ohne diese große Geduld Gottes aus uns geworden? Wir wären an ihm zerbrochen. Ohne diese Geduld, die alles in zurückhaltender Aufmerksamkeit reifen lässt. Und dies ist auch unsere Haltung in der Welt und unsere christliche Aufgabe in der Welt, in zurückhaltender Aufmerksamkeit die Dinge reifen lassen, ihnen Zeit lassen. Und Gott übt immer schon. Er übt Schonung mit unserer Existenz und auch mit unserem Denken und auch mit seiner Kirche. Das Ewige hat weder Angst noch Eile. Er weiß um die Verletzlichkeit unserer Existenz. Deshalb drängt er nicht, schreckt er nicht, nötigt er nicht. Er steht still da, bereit, da er einzugreifen, wo es schief geht. Und er steht, wie es heißt, still vor der Tür und klopft an, ganz leise. In diesem Geist möchten wir unseren heutigen Tag vollziehen, in dieser stillen Meditation das Geheimnis aller Geheimnisse bedenken. Gott ist Mensch geworden. Wir haben gesehen, es ist nichts Vernünftigeres als diese Aussage, die Welt und die ganze Existenz von uns wäre ohne sie nicht denkbar. Nun aber müssen wir uns dennoch anstrengen, um ehrlich zu sein, mit uns selbst und mit unserem Denken zu begreifen, wie ungeheuerlich das ist. Gott wird Mensch. Gott. Dieser Name steht für das Unfassbare, für das Unnennbare, also für etwas schlechthin darüber hinausliegende. Wenn ich über Gott nachdenke, komme ich unweigerlich in Versuchung. Ich möchte gleich alle Schönheiten der Welt, all meine schönsten Träume, all die Sehnsüchte und die Ehrfurcht meiner Seele und alle Erfüllung meiner Ahnungen zusammentragen und dieses hohe, schöne und erfüllende, das heißt, das Eigentlichste meines Wesens, möchte ich für Gott halten. Somit mich selbst anbeten. Damit würde aber ein Christ, glaube ich, alles zugrunde richten. Denn die Erfüllung für uns Menschen liegt im Unerreichbaren. Gott ist gerade das, was wir nicht sind. Was sich nicht aus dem Sandstoff der Welt zusammensetzen lässt. Nur ein absolut anderer kann unser Wesen restlos erfüllen. Über das Erfüllende kann aber nur gesprochen werden, indem man das einmal Ausgesagte im gleichen Atemzug auch verneint. Und es ist vielleicht eine besondere Gnade unserer Zeit, dass viele Menschen, mit denen wir ja durch Freundschaft und durch Mitsein verbunden sind, und wir selbst auch, die Andersheit Gottes, seine manchmal tödliche Ferne mit allen Fasern unserer Existenz erleben können, müssen und dürfen. Vielleicht geht es gar nicht anders. Die Menschheit muss dieses Schrecklichste aller Erfahrungen, die Ferne Gottes, durch. Damit sie wieder ein Gefühl dafür bekommt, wie radikal anders Gott ist. In diesem Sinn müssen wir den Atheisten dankbar sein, die das Durchleiden oft unter schrecklichen Qualen, was wir manchmal still und unbewusst durchmachen. Vor diesem Absoluten versagt jegliches Sprechen. Gott ist der absolute Mann. Und dann heißt es, Gott wird. Wenn wir trotz allem in aller Ewigkeit über Gott
das Höchste und Schönste allen denkbaren Aussagen, dann da müssen wir unbedingt eines hinzufügen: Gott kann nicht werden. Gott ist derjenige, der über jegliche Wandlung, über jeglichen Vergehen unendlich erhaben ist. Er ist doch der unbewegte Beweger, sich selbst genug, auf niemand angewiesen. So würde der nicht mal natürliche Mensch über Gott denken. Dieser Begriff von Gott ist erhaben und schön, zugleich aber grundsätzlich falsch. Er ist nicht der christliche Begriff von Gott. Wir können von uns aus Gott zwar nicht anders denken, aber Gott ist dennoch anders. Gott wird im Lichte dieser Offenbarung, Weihnachtsoffenbarung Gottes, wird uns bewusst, dass der Mensch, nachdem er zunächst einmal mühsam sich daran gewöhnt hat, Gott den ganz anderen, fernen und unbegreifbaren zu denken, in ihm zugleich den uns allen Gleichen, nein, berührbaren denken muss. Gott ist so, wie er in Christus erschienen ist. Philippus, wer mich sieht, sieht zugleich den Vater. Und dieser Gott der Offenbarung kommt und geht. Er bereitet mühsam seine Ankunft vor. Nachdem er zu uns gekommen ist, geht er von uns weg, reißt sich gleichsam von uns los. Er wird zu einem kleinen Kind, lebt eine unscheinbare Existenz unter uns. Er lernt den Beruf eines Zimmermanns, unternimmt sehr gerne Wanderungen und Ausflüge. Haben Sie schon die Ausflüge Christi verfolgt? Das ist für eine gute Übung für die Meditation. Ich habe Ihnen einmal schon gesagt, zum Beispiel, ich kontempliere, meditiere gerne die Stellen, an denen es heißt, dass Christus gekocht hat. zum Beispiel die wunderschöne Stelle, an der es heißt, dass der Fisch für seine Freunde am Ufer gebraten hat. Ich habe es ausprobiert. Es ist gar nicht so leicht. Er hat ein Fischgericht bereitet für die Freunde. Er vollendete dann sein Werk im Blutschweiß der Angst und im Schrei der Einsamkeit. Wenn schon unser Denken am Begriff Gott zerbricht, so bleibt der Mensch von diesem werdenden Gott fassungslos. Und dann, Gott ist Mensch geworden, zu Mensch geworden. Es ist nicht seltsam. Der Mensch verlangt mit seinem ganzen Wesen nach der Gegenwart Gottes. Wenn sich aber diese Gegenwart wirklich einstellt, vermag er sie nicht zu ertragen. In der Heiligen Schrift finden wir überall eine Struktur der Selbstoffenbarung des Absoluten. Die Begegnung mit Gott ist leidvoll. sie bedeutet immer einen Umsturz unserer Existenz. Wenn Gott erscheint, muss der Mensch sein Antlitz verhüllen, fällt manchmal wie tot hin. Der Mensch versteckt sich vor Gott in einer tief symbolischen Handlung unserer Ureltern. Wohin soll aber der Mensch vor Gott, dessen Anwesenheit die Welt erfüllt, flüchten? Es heißt von ihm in der Heiligen Schrift: Selbst in der Unterwelt bist du noch da. Wie lange schon schaust du nicht mehr von mir weg? Gönnst du mir nicht einmal Ruhe, um den Speichel zu schlucken? So klagte schon Job. Und das verwirrte Volk sagte am Sinai zu Moses: Sprich du mit uns. Wenn er mit uns spricht, dann sind wir des Todes. Und dann in der Menschwerdung Christi zerbricht Gott auch diese Gefahr der Nähe des Absoluten. Er erscheint als ein kleines Kind, das gar nicht bedrohlich ist, ganz im Gegenteil, sondern hilflos in der Krippe liegt, um die Hilfe bei seiner eigenen Geschöpfe bettelt. Der Täufer sprach noch unmittelbar vor dem Auftreten Christi in drohender Sprache über das, was der nun Kommende tun wird. Und da ist Christus erschienen, ein Mensch voll Verständnis und Güte, einer, der die Schwachen in Schutz nimmt, nicht nur vor den anderen Menschen, sondern sogar vor seinem Vater. In unserem Herrn ist die Güte und die Freundlichkeit in reiner Gestalt aufgestrahlt. Er steht unbedingt zu uns. So sehr, dass Paulus zutiefst erschüttert sagen kann: Selbst wenn wir untreu sind, er bleibt treu, denn er kann sich nicht verleugnen. Von nun an können wir nichts Menschliches ausdenken, das nicht auf Gott selbst anwendbar wäre, außer der Sünde. So ist also der Gott der Mensch in der Welt. Das Ende ist mit ihm schon angebrochen, hat unwiderruflich angefangen, wie ein Lichtblitz zog er durch unsere Welt hindurch, glühte, leuchtete über uns gewaltig auf und ging wieder in die Unbekanntheit einer absoluten Zukunft hinein. Gleichsam nur für einen Augenblick ist die Vollendung unter uns erschienen, nur um sogleich zu verschwinden, um unsere Sehnsucht, die innere Dynamik unserer Seele nach sich zu ziehen. Damit hat er, der Gottmensch, eine neue Dynamik in die Welt eingeschrieben, einen Aufbruch möglich gemacht. Von nun an ist eine neue Schöpfung im Entstehen, die endgültige Welt, der Himmel. Für dessen Gegenwart wir Zeugen sind oder Zeugen sein sollen. Über den Himmel, über die Zukunft werden wir morgen eingehender Von nun an ereignet sich in der Welt nur eines, freilich geheimnishaft, Christus geboren. Das ist eines der tiefsten Geheimnisse der Nikabergeschichte. Ich glaube, der nikabetende Christ soll mit diesem Geheimnis Christi gleichzeitig existieren. Diese existenzielle Vergegenwärtigung des Lebens Christi geschieht im Gebet, in der Betrachtung. Für einen geistig reifen Christen genügt, glaube ich, bereits 10 Minuten der Betrachtung im Tag. Aber so viel müssten Sie schon machen. Also 10 Minuten, da wenigstens. Wenn Sie mehr machen, gut, aber 10 Minuten müsste man erwachen, gut vorbereiten, möglichst abends. Eine Schriftstelle, die Sie anspricht, herausnehmen, einige punktische notieren und dann vor dem Einschlafen ein klein bisschen, nicht angestrengt, an diese Punkte, die Meditationspunkte überdenken, nicht angestrengt, sonst verschlafen Sie ja nicht ein. Nicht nur so leise und dann hineinweben dieses heilige Geheimnis in den Schlaf und dann ich würde allerdings die Morgenmeditation nicht die Abendmeditation. Abends ist man oft aufgeweckt, nicht wahr, und man hat hat das Spiel der Gedanken und so weiter und man erfreut sich an die eigene Intelligenz und Gefühlsfähigkeit. In der Früh kracht und ächzt alles, nicht wahr? Also da muss man, man rumpelt so dahin, nicht wahr? Und, es geht aber dann viel tiefer. Gerade durch diese Treue im Aushalten. Es muss nicht lange sein. Vor 10 Minuten hat der heilige Ignatius gesagt, genügen bereits. Freilich, wer mehr macht, umso besser. Gut. Ja, nun, also ich glaube, wir müssten hier noch einige Punkte für diese Betrachtungsmöglichkeiten der Existenz Christi geben. Sehen Sie, erstens möchte ich Ihnen über die Menschenfreundlichkeit. Dies ist die Erfahrung der synoptischen Evangelien. Gott hat in der Menschwerdung die menschliche Wirklichkeit, auch das Normale und auch das Gewöhnliche, das Ermüdende, das sich stets Wiederholende und das Unauffällige restlos auf sich gemacht. Diese warme Nähe des Erlösers wird in der Heiligen Schrift vor allem in dem synoptischen Evangelium von den Evangelisten Matthäus, Markus und Lukas in je anderer Art und anderer Weise geschildert. Diese betrachten den Herrn synoptisch, Das heißt, aus dem gleichen Blick aus. Es ist ein etwas seltsames Dokument, das da uns vorliegt. Man muss es wirklich lernen, mit ihnen lebendig umzugehen. Und den allergrößten Teil des Lebens Christi schweigen sie. Die Begebenheit. Eine Macht über das Herz, die Petrus und Andreas auf ein einziges Wort Christi alles verließen ließ. Wie die zwei Söhne des Zebedeus dermaßen ergriff, dass sie augenblicklich alles stehen ließen. Und die das Volk in die Wüste hinaus lockte, ohne Verpflegung und Schutz. Das Herz findet bei Christus wirklich Heimat. Bei den Synoptikern begegnen wir einem Herrn, der mit uns aß, dann schlafen musste, der die Kinder segnete, der müde wurde und sich ausruhen musste, der in einer seligen Nähe zu Gott jubelte, manchmal, dessen Herz vom Willen des Vaters erfüllt war, der Mitleid hatte mit uns, und zwar derart, dass es bei ihm Tränen erpresste, dem die Menschen nachfolgten, weil sie merkte, dass hier endlich einmal ein Mensch da ist, der sich ihrer Verwahrlostheit erwarte, der die mühseligen und Beladenen zu sich rief, der nie auf das Ansehen der Menschen schaute, der in erleuchtende Lebendigkeit, die Wahrheit lehrte, ohne Beschönung und Sentimentalität, der sein Leben nicht vorausplante, sondern ständig von einem überraschenden Herr es empfing, der lange ausharren konnte, dass sich ein Menschenherz ihm sich öffne, der so entsetzlich unoffen, normal, durchschnittlich und arm sein konnte, dass er ganz gewöhnliche Menschen, primitive Menschen manchmal, zu seinen Freunden wählte, der einfach geduldig und selbstverständlich die Situation seines Lebens annahm, die Enge dieser Welt, obwohl er sich großartig hätte offenbaren können. Endlich war hier ein Mensch, ein sehr einfacher, stiller Mensch unter uns. Ein Mensch, der nie in seinem Leben ein geknicktes Rohr brach und nie in seinem Leben einen glimmenden Docht erlöschte, der in die Welt ausgerufen hat, den Ruf der christlichen Seele: Kommt zu mir, alle, die ihr voll Mühsal seid. Ihr findet Ruhe bei mir. Ruhe finden bei einem Menschen. Sie wissen, wie schwer es ist, das zu schenken. Christus hat ein solches Leben aus. Er nahm immer die Not der anderen wahr. Die Not einer armen Frau von Nain, die Not der armen, kranken Frau, die so schüchtern war, dass sie nun den Saum seines Gewandes zu berühren wagte. Und dann die Not des Apostels, der ihn verleugnete und dem er mit einem einzigen Blick Reue in diesem Blick. Er war ein Mensch, der, weil er nicht zu verbergen hatte, allen die Wahrheit zu sagen. Also ich glaube, diese mit der Menschenfreundlichkeit des Herrn zu erfahren, ist und bleibt eines der Hauptziele der christlichen Meditation und Nachvollzug unseres Glaubens ins Leben zu bringen.